Hi, ich bin Tabea und gerade triffst du mich in meinem Podcast. Der Ort, an dem wir beste Freundinnen mit unserem Körper sind. Be my body buddy.
Okay, Leute, ich weiß ja echt nicht, wie es euch geht, aber ich habe mit meinem guten Vorsatz fürs neue Jahr schon gebrochen. Ich weiß, wir sind mal gerade ein paar Wochen erst drin und ich hätte jetzt noch viel Zeit, mich da wieder irgendwie ranzusetzen. Werde ich auch machen, aber ich dachte wirklich, ich starte mit einer neuen Geschirrspülerblende ins neue Jahr und das habe ich bisher noch nicht hinbekommen. Also eigentlich wollte ich direkt am ersten Wochenende im Januar zu IKEA fahren und mir so ein Ding kaufen und dann installieren. Sagt man installieren? Schrauben, Handwerkern. Habe ich bisher nicht geschafft. Das war mein guter Vorsatz. Deswegen, Jansen, es kann sein, dass ich dich später anrufe und du mit mir zu IKEA musst und dann dein handwerkliches Geschick einmal anwendest. Und sonst aber, ich weiß nicht, ob ihr letzte Folge gehört habt, einen guten Vorsatz hatte ich ja auch noch und zwar jeden Tag Kiwis zu essen, damit es im Darm so richtig flutscht. Den Tipp habe ich letzte Woche bekommen von Maren in der ersten Folge über unseren Darm. Deswegen hört da gerne noch mal rein. Und ja, jetzt eigentlich genug von Geschirrspülblenden und dem Darm. Denn ich bin ja auch heute wieder nicht alleine hier, sondern ich habe Miriam bei mir. Mia ist Fotografin, Queer Rights Activist und eine absolute Erscheinung. Als ich Mia vor 13 Jahren kennengelernt habe, hatte sie hellrosa Haare, einen noch farbenfroheren Style, Piercings, Septum, Tunnel und Tattoos all over the place. Was mich aber noch mehr in den Bann gezogen hat, ist ihre wahnsinnig warme Aura und so ein ehrlicher Blick. Dann haben wir uns ein paar Jahre nicht gesehen und irgendwann stand sie dann vor mir und ich habe sie einfach nicht wiedererkannt, weil in der Zwischenzeit hatte sie ihr Gewicht halbiert von 150 auf 75 Kilo und heute sprechen wir über ihre Magen-OP, welchen Anteil unser Körper und unser Aussehen eigentlich an unserer Identität haben und welche Message Mia vertritt, damit wir unseren Selbstwert erkennen. Bevor wir ins Gespräch gehen, lese ich euch jedoch meine Buddy Notes vor.
Wer mich von Instagram kennt, weiß, dass ich meine Gedanken in meinen iPhone Notes festhalte. Als Gedicht, einfachen Satz, Kurzgeschichte oder easy Emoji-Kombi. Und deswegen starten wir jetzt genau so. Mit meinen Buddy Notes.
Ich habe kürzlich überlegt, was bleibt eigentlich von mir, wenn ich mein Aussehen von mir abstreife? Also wie so ein Ganzkörperanzug, den ich vorne mit einem Zipper öffne und dann langsam nach unten pelle. Welchen Kern würde ich enthüllen? Welche Werte, Charakterzüge und Eigenheiten machen mich eigentlich aus? Identität geht auf das lateinische Wort idem, ich hatte Französisch in der Schule, ich hoffe, ich sage es gerade richtig, zurück, was so viel wie derselbe bedeutet und beschreibt damit die Zusammengehörigkeit einer Person mit sich selbst. Ich finde diese Definition so cute, weil sie zeigt, dass unser Selbst so viel mehr ist als ein einziger Faktor und es liebt, zusammenzukommen. Ich stelle mir so einen großen Tisch in einer Chefinnenetage mit riesiger Fensterfront vor, an dem viele kunterbunter Charaktere sitzen und diskutieren, wie alle an diesem Tisch Platz finden und wer vielleicht noch fehlt. Da sitzen dann unsere Werte, unsere Erfahrungen, unsere Selbstwahrnehmung, unsere Kultur, unsere soziale Rolle, unsere Religion, unsere Moral, unsere glücklichsten Momente, unsere Schicksalsschläge, unser Aussehen und noch so, so, so viele mehr. Und wenn Sie alle merken, ja, wir gehören zusammen, wir sind uns super einig, dass wir zusammen ein Ich sind, dann tun wir das auch nach außen. Wir sind uns sicher, wer wir sind, wer dieses Ich in seiner oder ihrer Gesamtheit ist. Was aber, wenn sich einer dieser Charaktere vom Tisch erhebt und sagt, Leute, ich erkenne mich selbst nicht wieder und einfach geht? Sind wir dann noch wir? Sind wir dann noch zurück zur Begriffsdefinition derselbe oder dieselbe? Was, wenn da ein Gefühl der Zerrissenheit entsteht? Wie schaffen wir es dann, aus einer Krise zurück zu kriegen wir wieder hinzukommen? Weil wenn es nach mir geht, habe ich eigentlich alle ganz gerne bei mir am Tisch und serviere ofenfrische Brezeln und Cremant zum Identitätsgespräch. Und ich weiß, mit meinen Buddy Notes habe ich gerade sehr, sehr, sehr viele Fragen. sehr viele Fragen geöffnet und eigentlich kaum eine Antwort gegeben. Aber deswegen ist ja auch Mia heute hier, weil die Antworten finden wir zusammen. Hallo Mia.
Hi, na?
Na, wie geht es dir? Du strahlst so. Guck, ich gucke direkt in die Augen, die ich eben schon beschrieben habe. Schön, dass du da bist.
Danke dir. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und bin gerade noch ganz bewegt von dieser Verbildlichung. Das hast du richtig schön zusammengefasst. Also krass.
Ja. Das Witzige ist, ich wusste, als ich die Buddy Notes geschrieben habe, ja nicht, in welchem Setting wir heute aufnehmen. Wir haben nämlich gerade den Raum gewechselt und jetzt sitzen wir tatsächlich in einem großen an einem großen Tisch, der sich so ein bisschen wie Chefinnen-Etage anfühlt, mit einer großen Fensterfront. Ja. Und ich habe es gerade vorgelesen, musste dabei total schmunzeln.
Mhm. Ging mir auch so. Ich habe auch zum Fenster rausgeschaut, war so, eigentlich sind wir da, ja.
Eigentlich sind wir da, wo wir hinwollen. So, aber der Weg dahin, davon erzählst du heute. Davor habe ich aber zwei Fragen dabei. Mhm. Und zwar die erste Frage: Welchen Körperteil schätzt du am meisten an dir?
Ich möchte eigentlich immer ganz gerne davon weggehen, die Dinge visuell zu benennen, wenn es so um Selbstwahrnehmung geht, um mich selber geht. Also ich würde dann wirklich am ehesten sowas sagen wie mein Geist, aber es geht ja um meinen Körperteil. Und meine Augen sind da so das Wichtigste, weil ich darüber auch mit mir sehr gut in Connection komme. Also immer wenn ich dieses Gefühl von, ich habe mich verloren fühle, dann gehe ich vor den Spiegel und gucke ganz doll in mein linkes Auge. Und mein linkes Auge connectet mich dann wieder mit mir selbst. Also eigentlich ist das so der beste Zugang zu meinem Mind, zu meinem Inneren. Deswegen die Augen, ja.
Und wenn du jetzt ein Date für dich und deinen Körper planen solltest, damit ihr beide euch so richtig, richtig liebt und euch wohlfühlt, was würdest du mit deinem Körper unternehmen oder was würdet ihr tun?
Ich buche mir dann Spa. So Bali oder irgendwas in dieser Art oder ich gehe in meinem Gym in die Sauna. Also ich mache so Sachen, wo ich meinem Körper sehr nah bin, auch mit meinem Körper konfrontiert bin und aber uns was Gutes tue. Und das ist eigentlich immer so Wellness, Spa, alles in diese Richtung, Massagen. Ja, sowas finde ich geil. Tut mir gut, ja.
Ich habe ja in meinem Intro schon erzählt, dass du vor ein paar Jahren dein Gewicht halbiert hast, von 150 auf 75 Kilo. Durch eine Magen-OP. Das ist ja aber ein sehr weiter Begriff, weil es gibt da ja verschiedene Eingriffe. Es gibt den Magen-Bypass, es gibt den Schlauchmagen, den Ballon und das Band. Ich hoffe, ich habe gerade alles richtig aufgezählt. Für was hast du dich damals entschieden und wieso?
Es gibt, wie du schon aufgezählt hast, sehr viele Überkategorien, darunter nochmal einzelne Wege, das zu operieren, dann wird es auch sehr kompliziert. Da müssen wir auch gar nicht so in die Tiefe gehen. Für mich war damals irgendwie schon klar, es wird entweder der Schlauchmagen oder der Bypass, weil ich viel Gewicht verlieren musste aus gesundheitlichen Gründen. Und beim zum Beispiel Band oder Ballon ist ein zweiter Eingriff notwendig. Das hat mich schon mal abgeschreckt. Und die Erfolgsquote liegt bei roundabout 40%, wo ich mir dachte, ja, dafür dann so einen krassen Eingriff, ich weiß nicht. Also es war klar, es musste eine Reduktion gemacht werden und das war für mich dann eben Schlauch oder Bypass. Und letztendlich habe ich mich für den Schlauch entschieden.
Und was wird bei so einem, also was ist ein Schlauchmagen?
Der Schlauchmagen ist ja so gesehen die Kürzung auf die Form eines Schlauchs. Du hast ja eigentlich so eine Art Säckchen in deinem Magen. Bei der OP selbst wird dir aber durch den Rachen eine Sonde eingeführt und anhand dieser Sonde wird dann langgeschnitten. Also das ist so bananenförmig, wenn man sich das so optisch vorstellen möchte. Und dann wird halt aus diesem Säckchen einfach wirklich nur ein Schlauch gemacht, der dann ähnlich wie der Darm in den Darm übergeht.
Also das heißt, dein Magen sieht jetzt aus wie eine Banane?
So sah er nach der OP aus. Also ich bin jetzt im Januar 6 Jahre durch mit der OP und mittlerweile hat er sich auch wieder in eine normale Größe eingefunden und wahrscheinlich auch in seine Ursprungsform. Aber direkt nach der OP ist es wirklich bananenähnlich, einfach nur noch ein Schlauch, deswegen Schlauchmagen. Ja.
Jetzt hattest du gerade schon gesagt, ein Grund war die Erfolgsquote. Gab es noch einen anderen Grund, warum es der Schlauchmagen dann geworden ist oder dieser Eingriff?
Ja, für mich war auch wichtig, dass das die kleinere OP von beiden war. Beim Magen-Bypass werden mehrere Schnittstellen gesetzt und mehrere Teile werden verbunden und voneinander getrennt und die OP ist auch etwas länger. Und dadurch, dass ich halt eine komplizierte Gesundheitsgeschichte habe und eben auch mit so Themen wie Blutungsneigung zu tun habe, bin ich immer ganz froh, wenn ich OPs kurz und knapp halten kann. Und deswegen habe ich mich dann für den Schlauchmagen entschieden, da da eben nur eine lange Naht gemacht wird. Die wird auch direkt verödet, also mit so einer Art heißen Messer, sage ich jetzt mal, um das halt zu vereinfachen. Genau, und dann ist halt damit alles erledigt. Und beim Bypass wird halt ein Ende vom Zugang zum Magen an das untere Ende des Magens gesetzt, dann werden Dinge zugenäht, damit dort nichts mehr durchgeht. Also es war mir einfach zu aufwendig, kompliziert, zu lang und ja, zu riskant. Deswegen habe ich in Anführungsstrichen die kleinere Version gewählt. Ja.
Genau, du sagst gerade auch schon so in Anführungsstrichen die kleinere Version. Ich weiß, es gibt ganz viele so Vorurteile, dass viele sagen, ah ja, jetzt macht sie es sich einfach. Ich meine, so ein Eingriff ist alles andere als einfach. Und du bist ja locker auch nicht danach einfach quietschfidel vom OP-Tisch gesprungen und dachtest dir, ja super, plups, sind die 75 Kilo weg oder wie viel Kilo auch immer. Da steckt ja noch ganz viel danach auch, was mit dir passiert ist, geht ja noch damit einher. Oder?
Ja, wir beginnen ja nicht nur mit der OP selbst, wir beginnen mit der Begegnung mit sich selbst, dass man sich eingesteht, okay, ich kann das nicht selbst schaffen, ich kann das nicht alleine irgendwie runtertrainieren oder mit Diäten in den Griff kriegen. Also ich habe da wirklich 10 Jahre drüber nachgedacht und in diesen 10 Jahren sehr aktiv versucht, mein Gewicht zu reduzieren. Mein Körper hat aber gesagt, nee, du nicht mit mir. Also musste ich mich erstmal auch mit dem Gedanken anfreunden, dass das außerhalb meiner Kontrolle liegt, dieses Gewicht abzubauen. Und dann halt zu einem Arzt zu gehen und zu sagen, ja, ich sehe, ich bin zu schwer, ich brauche Hilfe, könnt ihr mir helfen? Das ist schon mal eine riesengroße Hürde, auch für ganz, ganz viele betroffene Personen. Ich bekomme ganz oft das Feedback, dass meine Videos, mein Content den Leuten geholfen hat, diesen ersten Schritt überhaupt zu machen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt aktiv auf die Suche nach jemandem, der mir helfen kann, in egal welcher Art und Weise. Also ich sage auch immer, die OP sollte der letzte Ausweg sein, aber dass man sich zumindest mit sich selbst erstmal konfrontieren mag und mit dem Thema auseinandersetzen mag, das ist schon so Punkt 1. Dann musst du dich entscheiden, wie will ich operiert werden, das ist auch nicht so easy. Dann natürlich die OP selbst, die für den Körper wahnsinnig anstrengend ist auf ganz, ganz vielen Ebenen. Zum einen halt dadurch, dass eine innere Wunde verursacht wurde. Dann hast du mit Hormonschwankungen zu tun. Mir sind zum Beispiel die Haare ganz stark ausgefallen, hatte eine unregelmäßige Periode über einen ganz langen Zeitraum. Natürlich auch Schmerzen spielen da eine Rolle, die waren bei der OP geringer als bei anderen OPs, die ich habe machen lassen im Zuge dieser OP. Also das zieht sich ganz schön durch ganz viele Bereiche und da haben wir noch nicht mal mit der Umstellung des Lebens, der äußeren Faktoren, der Menschen um dich herum, der Veränderung mit deinem Körper, der Gesundheit, ja mit der Psyche vor allem, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das ist gar kein leichter Weg und ich versuche den Leuten halt durch die Sichtbarkeit des Weges zu zeigen, dass es halt nicht nur ein In-and-Out, ich gehe zum Friseur ist, sondern das ist schon ein krasser, komplett lebensverändernder Eingriff.
Der auch ja schon davor beginnt, durch die Entscheidung treffen, überlegen, dann, wenn das Datum steht, wie ist denn die Zeit davor eigentlich, also wie war das bei dir? Du wusstest, jetzt kommt dieses Datum, hast du irgendwann auch mal gedacht, fuck, ich mach's doch nicht?
Die Zeit davor war wahnsinnig anstrengend und nervenaufreibend, weil ich wahnsinnige Angst hatte, dass das schiefgehen kann, weil ich ich hatte 2 Lungenembolien und habe diese 150 Kilo gehabt, hatte diverse gesundheitliche Beschwerden wegen dem Gewicht und mir wurde halt auch schon gesagt, es kann halt auch passieren, dass sie zu viel Blut verlieren, dass sie nicht wieder wach werden, dass sie operative Folgen haben, wie zum Beispiel eine Darmverschlingung, das kann passieren. Du kannst halt einfach bei dieser OP auch, auf gut Deutsch gesagt, auf dem Tisch liegen bleiben. Also das kann dir das Leben kosten, wenn du diese Entscheidung triffst. Und damit war ich halt ganz, ganz viel beschäftigt, diese Angst zu regulieren und mir zu sagen, das wird schon alles gut, ich vertraue auf mich, ich vertraue auf meinen Körper, wir schaffen das. Ich habe mir ganz viel gut zugeredet, aber letztendlich war das auch eine Entscheidung von Leben oder Tod. Also für mich war der Leidensdruck da so groß, dass ich gesagt habe, selbst wenn ich da nicht mehr lebendig rauskomme, das ist es mir das wert, es probiert zu haben. Und das ist schon irgendwie traurig und auch ganz schön gravierend, wenn man diese Realisation hat. Also das war schon ein ganz schöner Schlag in die Magenkuhle.
Ja. Ich krieg gerade Gänsehaut, wenn du das so erzählst, weil aber auch ganz viel eine Stärke von dir rüberkommt. Und man merkt so, ja, da war bestimmt Angst, aber auch ganz viel Stärke. Und ich meine, du hast es dann ja auch im Endeffekt gemacht und hast jetzt den Schlauchmagen, von dem ich mir gar nicht vorstellen kann, wie sich das anfühlt. Spürt man das? Also woran merkt man, dass man einen Schlauchmagen hat? Oder woran hast du es gemerkt?
Das war ganz lustig, weil ich bin wach geworden und das war so ein ganz seltsames Körpergefühl. Also ich habe gemerkt, mir fehlt was, mir wurde was genommen. Das war total komisch, weil wenn du das jetzt wirklich mal ganz sachlich betrachtest, sind das ein paar Quadratzentimeter wahrscheinlich nur von irgendeinem Gewebe in dir. Aber ich hatte dieses Gefühl von, da fehlt was. Es war ganz komisch und so ein bisschen eine kleine Leere. Und dann habe ich gemerkt, ich habe gar keinen Hunger mehr. Also die werden halt bei dieser OP auch die Rezeptoren am oberen Eingang des Magens weggeschnitten. Das ist wie unser Gaumensegel, dieses kleine Zäpfchen im Rachen. Die hängen oben am Magen und melden halt dem Gehirn, hey, ich bin leer, ich brauche Essen. Die werden halt weggecuttet. Das heißt, du wachst auf und es ist einfach kein Hunger mehr da. Und das war ganz komisch, als ich das festgestellt habe, weil dann wurde es irgendwie 18 Uhr und ich war so, ja, Abendbrotzeit. Ja, naja, okay. Dann habe ich das so ein bisschen in mir so nachwirken lassen und fand das total befreiend, weil mich das so doll reguliert hat. Mein ganzes Leben hat das kontrolliert, wann esse ich was und wie viel. Und diese ganze Nahrungsaufnahme war so, also es hat mich beherrscht und es war einfach so weg. Also es war richtig strange.
Das klingt auch total crazy. Mhm. Also das, du hattest kein Hungergefühl mehr.
Ja, und das ist bis heute noch so. Also auch jetzt 6 Jahre nach der OP muss ich sehr aktiv in mich reinhören. Habe ich Kopfhunger oder habe ich Magenhunger? Ist es gerade mein Körper oder mein Kopf, der es fordert? Und es gibt diesen Spruch, ich hasse den by the way, der Kopf wird ja nicht mitoperiert. Er ist halt so wahr und er nervt mich, weil er so wahr ist. Weil der ganze Drang, was zu essen, kommt aus meinem Kopf. Und ich muss mir das halt immer wieder auch bewusst machen. Das ist so, nee, du hast halt einfach gerade nur Bock, was zu essen. Oder nee, du bist gerade gestresst. Und das ist halt diese Reflexion, die mir halt der operierte Magen jetzt geben kann. Dadurch, dass der Magen nicht mehr meckert, weil der halt ja dementsprechend groß war und gefüllt werden sollte, sondern ich jetzt aktiv merke, ach, das kommt aus meiner Psyche. Okay, alles klar. Brauche ich das? Ja oder nein? Und wenn ich Cravings habe, kann ich auch was Gutes für mich entscheiden, so, ne, an den Lebensmitteln, die ich zu mir nehme, anstatt einfach nur zu sagen, das ist jetzt das Gelüst, ich muss dem folgen. Und das ist halt total spannend, dass man das eben auf der Ebene auch ganz doll spüren kann. Und körperlich merkt man auch, dass man operierten Magen hat, wenn man zu viel gegessen hat zum Beispiel.
Ja, das wollte ich direkt fragen, weil ich habe mal irgendwie gehört, man isst ein Stück Sushi und man ist schon satt. Stimmt das?
Die Anfangszeit ist wirklich doll. Also ich habe im Krankenhaus einen Schluck Wasser getrunken und habe geschlafen, weil mein Körper so damit beschäftigt war, das halt erstmal zu verarbeiten. Das war aber auch ganz frisch nach der OP. Und ich habe, glaube ich, am ersten Tag auch nur einen halben Liter geschafft. Und dann wurde ich geschimpft, ich bin eh eine schlechte Trinkerin. Und dann noch dieser Magen dazu. Und dann war es so, nee, also Frau Wagner, unter 2 Litern entlassen wir Sie nicht. Und dann musste ich halt richtig reinhauen und habe mir Timer gesetzt, um überhaupt 2 Liter Wasser zu schaffen. Und dann irgendwann habe ich auch angefangen, dass ich mal vorsichtig eine Brühe probiert habe und ein Süppchen. Und also das ist so, es hat mich so sehr an Säuglinge erinnert. So, die kommen auch auf die Welt und müssen das erstmal alles lernen, Step by Step. Und dann auch so von den verschiedenen Konsistenzen steigert sich das dann langsam. Und genau da war ich dann auch.
Also wirklich von Wasser über Brei bis jetzt heute wieder. Kannst du heute normal essen? Das wäre jetzt die nächste Frage auch.
Nö.
Nein.
Also meine Ärztin hat mir beim Infogespräch damals gesagt, Ihnen muss bewusst sein, das heißt ein Leben lang Kinderportion. Ich habe gesagt, ja, meinetwegen. Und ich meine, es sind jetzt 6 Jahre und wir hatten eine Weihnachtsfeier zum Beispiel und da konnte ich es wieder so richtig beobachten, weil man selbst denkt so, ach, das ist wieder alles normal. Ja, es ist normal leer, aber noch lange nicht normal, weil während meine Kollegen ihre Pizza gegessen haben, war ich noch irgendwie bei der Hälfte und habe schon Pausen gemacht und habe auch so ein bisschen gemerkt so, oh nee, wir kommen ans Ende der Route hier, du kannst halt nicht mehr. Und dann musste ich mir letztendlich die halbe Pizza einpacken lassen und die anderen haben es halt einfach ganz normal gegessen und keiner hat da irgendwie gesessen und irgendwie gedacht, puh. Und ich war fertig. Also für mich war es das dann auch mit der Energie. Ich musste erst mal chillen, bevor wir dann weiterziehen konnten. Also es ist noch nicht normal, nee.
Und ist es aber auch dieses weniger Essen, was dann zur Gewichtsreduktion führt oder sind da noch andere Faktoren?
Der große, rein faktisch operative Sinn und Zweck ist halt, dass man dafür sorgt, dass an die Reserven gegangen wird. Also dass du nichts Neues mehr zuführst und der Körper sich halt dessen bedient, von dem reichlich da ist. Also ja, deine eigenen Fettreserven aufbrauchst, so gesehen. Und deswegen wird der halt so klein geschnitten. Es ist auch erstmal ich sag mal, übertrieben klein. Also beim Bypass zum Beispiel bleibt ja nicht mehr als ein Schnapsglas.
Und was?
Ja, das ist die Größe an Magen, die nachher bedient wird, wenn du einen Bypass hast. Und beim Schlauchmagen ist es so ungefähr ein Wasserglas.
Das ist ja wirklich nichts.
Ja.
Und dann ging auch wirklich dein Gewicht runter. Also klar, wenn man nichts isst, ja. Hast du da gesehen, so am Anfang ganz viel, dann irgendwie weniger? Hast du dann irgendwie noch, ich weiß nicht, wie hat sich so dein Gewicht dann entwickelt?
Also in der Anfangszeit siehst du es gar nicht selbst, weil auch so ein Mehrgewicht natürlich mit einem verschobenen Körperbild einhergeht, weil du auch teilweise nicht siehst, dass du zu viel drauf hast. Also so ging mir das ganz oft. Dann stehe ich mit 150 Kilo vorm Spiegel und bin so, ach, das geht doch noch. Und habe mich aber auch nur frontal angeguckt. Und dann sehe ich irgendwie ein Foto von mir und bin so, oh nee, ich glaube, ich bin dick. Also das hast du ja eh schon. Und dann fängst du halt an, dieses Gewicht abzuwerfen und du merkst es nicht mal. Und irgendwie bei, ich glaube, 40 Kilo habe ich das erste Mal gesehen, oh, ich habe abgenommen. Und das kam mir noch gar nicht so doll vor. Und es ging auch erstmal sehr rasant, sehr schnell. Dann habe ich ein Plateau erreicht, das ist auch recht normal. Und da stand ich dann auch eine Weile. Dann habe ich angefangen, wie bekloppt neue Sachen zu kaufen, weil ich bin ja am Ziel angekommen, war so meine Wahrnehmung. Und dann ging noch mehr runter. Und dann war ich aber auch überrascht, weil ich mich schon irgendwie gesehen habe, aber nicht mehr erkannt habe. Also da war ich wirklich auch an so einem Punkt, da war ich mir selber fremd. Also ne, wie du vorhin beschrieben hast mit der Tafel, da ist irgendwer aufgestanden und gegangen. Und ich bin damit nicht zurechtgekommen. Jetzt mittlerweile habe ich auch wieder was zugenommen und finde mich nach 6 Jahren Reise endlich an dem Punkt, wo ich sage, hier ist okay, hier können wir bleiben, das bin ich.
Das ist total schön zu hören. Und ich habe ja auch schon im Intro erzählt, ich war einkaufen, du hast mir auf die Schulter getippt, ich habe mich umgedreht und du warst so, hi. Und mein Kopf musste erst mal so ganz viele Puzzleteile zusammensetzen, so, bunte Haare, Tattoos, das Lächeln kenne ich, die Stimme kenne ich. Und dann so, ratter, 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 ratter. Oh, hi. Also ich habe dich wirklich nicht wiedererkannt. Und wenn du jetzt auch gerade selber sagst, dass es bei dir auch irgendwie der Blick in den Spiegel sich ja dann auch total verändert hat, ne? Wie hast du dann deinen Umgang mitgefunden?
Ja, das ist, das ist wirklich so eine der schwersten Aufgaben gewesen und irgendwie auch teilweise immer noch. Also auch jetzt habe ich Tage, wo ich irgendwie nicht weiß, wie sehe ich gerade aus. Also auch wenn mein Gewicht irgendwie thematisiert wird, also zum Beispiel im Freundes- oder Bekanntenkreis, dass ich darauf angesprochen werde, ob ich ab- oder zugenommen habe, dann sage ich immer, keine Ahnung. Ich habe da gar keinen Blick für. Also ich sehe das tatsächlich gar nicht. Ich kann das an Parametern wie Gewicht abmessen oder an Kleidung, die ich habe, dass ich dann weiß, ach, das saß mal lockerer oder keine Ahnung. Sowas halt, dass ich es daran spüre. Aber dieser verschobene Blick, den man schon vorher irgendwie hatte, der hat sich noch intensiviert, weil man zum Beispiel halt, wie ich eben sagte, bei dem geringsten Gewicht sich gar nicht mehr erkennt und dann irgendwie versucht, da wieder einen Abgleich hinzubekommen und das bleibt aber irgendwie immer schräg. Also ja, so richtig aufgehört hat die Arbeit nicht, so sich wieder zu erkennen. Das ist immer wieder was ich immer wieder aufgreifen muss und immer wieder hingucken muss. Und so ein never-ending Project fühlt sich das an.
Gab es auch negative Reaktionen?
Ja, es gab auf jeden Fall jegliche Reaktion, die du dir so ausmalen kannst, von Befürwortung, Bewunderung bis hin zu Ablehnung und auch wirklich Kontaktabbruch. Also das gab es irgendwie alles und auch aus den unterschiedlichsten Gründen. Also ich hatte Personen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die hat das getriggert, weil sie selbst halt mit Essstörung und Körperwahrnehmung zu tun haben. Und da war auch ganz klar, also ich habe einen Bekannten, der hat das ganz deutlich kommuniziert, der hat gesagt, du, das triggert mich ganz doll und ich würde da in super destruktive Muster fallen, wenn wir jetzt irgendwie viel Kontakt hätten. Da habe ich gesagt, danke, dass du mir das mitteilst, ich möchte, dass du auf dich aufpasst, melde dich, wenn es für dich geht und wenn du mich blockieren musst, blockiere mich. So, und das war einfach zwischen uns fein und ausgesprochen. Dann gab es Personen, die haben sich halt von mir distanziert, ohne mir was zu sagen und erst auf mein drängendes Nachfragen wurde mir dann gesagt, ja, ich komme damit nicht so klar. Ich finde das nicht gut. Es macht was mit mir. Und auch da habe ich dann gesagt, gut, dann sorry, geht halt nicht, weil das kann ich ja nicht mehr abbrechen. Und so für mich selbst sollte ich das auch nicht abbrechen. Und dann gab es auch Leute, die zum Beispiel auch gesagt haben, dass, und das ist ein Zitat, meine äußerliche Veränderung meinen Charakter verdorben hätte. Und das hat mich sehr getroffen. Ich bin froh, dass ich das mit der Person auch aufklären konnte und lösen konnte. Das war wahrscheinlich irgendwie eine Vermutung, eine Angst, eine Projektion, irgendwie sowas dieser Art. Wir hatten zu der Zeit auch nicht wirklich Kontakt und das Einzige, was halt blieb, war, was ich auf Social Media gezeigt habe. Und da kann man natürlich nicht alles an Tiefe, an Ebenen mitnehmen, sondern sieht nur, ja okay, sie nimmt jetzt irgendwie ab, sie kleidet sich anders, sie bewegt sich anders, sie gibt sich anders. Jetzt ist sie bestimmt arrogant. Das war wahrscheinlich so eine, ja, so eine Kurzschlussfolgerung davon. Und genau, das waren so die Negativerfahrungen. Für mich persönlich gab es aber auch Positiverfahrungen, die eigentlich gar nicht so positiv waren. So, ich nenne es Non-Pliments. So von wegen, ja, du siehst jetzt viel besser aus oder voll schön, dass du das geschafft hast. Und so diese Bewunderung von, ja, einer Veränderung, die ja vorsichtig kommuniziert werden sollte. Also man sollte nicht direkt irgendwie sagen, toll, hast du abgenommen, Mensch, klasse, du siehst besser aus, weil alles, was ich höre, ist halt, wow, du hast vorher ganz schön scheiße ausgesehen, gut, dass du abgenommen hast. Und das ist halt so, du meinst es vielleicht nett, aber es ist gar nicht so nett. Und das habe ich den Leuten dann zum Glück auch kommunizieren können und sie haben es auch verstanden, aber ja, das sind so die verschiedensten Sachen, die passiert sind, die ich gehört habe. So.
Gibt es noch einen Tipp vielleicht, den du hast, wie Menschen auf dich hätten zugehen sollen? Also ich weiß zum Beispiel gar nicht mehr, wie ich dann beim Einkaufen auf dich reagiert habe, ob ich gesagt habe, wow, du siehst ja toll aus. Also ich weiß nicht, ob ich auch so ein vermeintliches Kompliment dann gemacht habe. Aber gibt es für dich noch irgendwelche Go's oder No-Go's?
Also ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, du siehst toll aus, ist das komplett wertfrei. Also es ist halt ein positives Kompliment zum Äußeren, ja, aber du stellst es nicht in Wertung zum Vorherigen. Das finde ich halt völlig fein. Also wenn du einfach sagst, Mensch, gut siehst du aus, dann heißt das ja auch nicht, vorher sahst du nicht gut aus, sondern du siehst gut aus, Punkt. So. Oder, mein Gott, du hast dich ja verändert. Dann lässt du mir immer noch den Raum zu sagen, weshalb oder halt nicht oder ja, ist halt so, Punkt. Ne? Also ich finde, das ist so der Grad, auf dem man sich ein bisschen bewegen sollte, dass man die Person nicht irgendwie in Vergleich stellt und nicht irgendwie sagt, jetzt ist besser oder sowas. Das ist halt, glaube ich, das Wichtige. Klar kann ich jemandem sagen, der sieht toll aus. Gar kein Thema, freut man sich doch. Also wer will das nicht gerne hören? Aber diese Wertung da drin zuvorher, die muss halt raus. So. Und ja, eben auch den Space lassen, selbst zu erklären.
Was ich gerade total spannend fand, war die Reaktion, dass eine Person direkt dein neues Aussehen mit einem neuen Charakter übereingebracht hat. Weil ich mir ja eingangs auch diese Frage gestellt habe, wie viel Identität macht eigentlich unser Körper aus? Was würdest du dazu sagen? Also jetzt so auf deine Geschichte betrachtet?
Er ist halt ein Teil dessen, aber er ist halt nicht alles. Und ich finde halt, dass das in unserer Gesellschaft komplett falsch gehandelt und auch behandelt wird. Also so viele Menschen profilieren sich über ihr Äußeres oder werden auch anders angesehen, weil sie hübsch sind oder weil sie nicht super trainiert sind oder coole Haare haben oder. Dabei ist das ja nur ein Teil, der diese Person ausmacht, nämlich der, den wir zuerst visuell wahrnehmen, wenn wir aufeinander treffen. Und natürlich kann man dann irgendwie sagen, oh, finde ich toll oder setze ich in meiner persönlichen Skala jetzt höher als, ne, also weiß ich nicht, lange Haare zu kurzen Haaren oder dick zu dünn oder whatever. Aber am Ende ist ja auch noch entscheidend, wer steckt denn in diesem Körper? Was kommt denn da raus, wenn die Person den Mund aufmacht und wie geht die mit anderen um? Und da sind wir einfach gesamtgesellschaftlich irgendwie noch nicht so weit gekommen mit dem Thema.
Ja, das heißt, du würdest dir wünschen, dass wir eigentlich mehr von unserer äußeren Hülle ins Innere gehen?
Ja, also ich würde mir wünschen, dass die Wertung auf Persönlichkeitsbasis stattfindet. Also auf Entscheidungen, die wir treffen, auf Mitgefühl, Empathie, all diese Dinge. Das finde ich wesentlich wichtiger als schöne Zähne, schöne Haut, tolle Figur, weiß ich nicht. Also wir hypen Leute gerade auf Social Media oder im Fernsehen, also ich meine, guck dir die ganzen Celebrities an, alles, worum es immer geht, ist, wie die aussehen, nicht wie die singen, nicht wie die performen, nicht was die sagen, ob die politisch sind, ob die irgendwie, keine Ahnung, spenden, nichts dergleichen. Es ist immer nur, wow, gut siehst du aus. Und meistens sind das auch so Beauty Goals, die nur operativ erreichbar sind. Das finde ich halt super toxisch.
Die Frage ist dann ja, wie kommen wir da hin? So, natürlich ist das etwas, was wir alle irgendwie zusammen angehen sollten. Hast du eine Idee, wie wir das schaffen können?
Wir können das halt nur über die Kraft der Menge an Personen schaffen, indem sich jeder Einzelne hinsetzt und sich mal mit den eigenen Vorurteilen auseinandersetzt, mit den eigenen Stigmata, die man so in sich trägt, auch mit den internalisierten Systemen. Also wie viele Frauen oder auch weiblich gelesene Personen generell oder auch Männer, eigentlich wie viele Menschen kenne ich, die sich selbst aufgrund ihres Körpers abwerten. Also ich merke das auch immer, wenn ich Fotoshootings habe, dass mir gesagt wird, ja, fotografiere mich mal von der Seite, weil das ist meine Schokoladenseite oder soll ich den Bauch noch mehr einziehen oder oh, ich war heute extra im Gym für das Shooting. Und ich sage dann immer, entspann dich, konzentriere dich darauf, wie du aussehen möchtest, was du ausstrahlen willst. Alles andere regelt am Ende Photoshop. Und ja, man sollte nicht alles photoshoppen, das ist auch ein Punkt, man sollte das nicht übertreiben, aber ich möchte in dem Moment eher, dass mein Model sich wohlfühlt, authentisch fühlt, bei sich ist und mir zeigt, hey, ich bin diese Person. Und das bringt ja eine ganz andere Ausstrahlung mit sich und auch einen ganz anderen Sexappeal. Wenn ich jetzt zum Beispiel Erotikfotos mache, möchte ich nicht, dass jemand verkrampft da liegt und den Bauch einzieht, sondern Sinnlichkeit im Blick hat, in der Körpersprache. Alles so schön einladend und erotisch ist und nicht verkrampft. Und wenn dann am Ende irgendwie ein Fältchen nicht sitzt, dann geht man da eben einmal ran und richtet das und gut ist. So, und das finde ich halt viel wichtiger. Und genauso sollte das auch mit unserem gesellschaftlichen Standing sein, dass ich in mir ruhe, etwas Gutes in mir trage, was ich ausstrahle, anderen etwas an Safe Space anbiete, damit die sich auch wohlfühlen, sich selbst zu zeigen und sie selbst zu sein. Und nur so kann man sich halt wahrhaftig begegnen. Und zwar nicht aufgrund von, oh, du bist hübsch, dir öffne ich mich, sondern du hast eine schöne, warme, einladende Art und Weise, ich öffne mich. Und wenn wir das alle hätten und wir auch alle informiert genug wären, zu merken, wann welche Systeme auf uns wirken, wie zum Beispiel Schönheitsideale oder Kapitalismus oder dergleichen, das sind ja alles Dinge, die müssen wir dabei mitbedenken. Wenn wir das halt wahrnehmen und dementsprechend auch selektiv aussortieren in unserem persönlichen, wahren, realen Leben außerhalb von Medien, dann könnten wir ganz anders miteinander umgehen. Und dann auch wieder anders in Medien auftreten. Also das wäre so ein jeder für sich und dann alle gemeinsam. Oder man könnte auch schon Kids, junge Erwachsene, gerade in der Pubertät abholen und halt sagen, hey, dein Körper wird sich jetzt verändern, stell dich da und da drauf ein. Du bist aber auch nicht weniger wert, wenn das jetzt passiert oder nicht passiert. Und du bist nicht gezwungen, Dinge zu erfüllen, so und so auszusehen, das und das mit dir zu machen. Das fände ich halt wichtig, dass man da auch schon beginnt. Weil da kann es halt noch gut wirken und in ein Verständnis übergehen, was halt normaler wird. So.
Und ich glaube, dass wenn wir das schaffen würden, dass wir gar nicht nur dieses Miteinander, dieses Aufeinanderzugehen viel mehr fördern, sondern auch das auf uns selber zugehen. Weil ich glaube, sobald wir in diesen gewissen Klischees vielleicht auch bleiben, wie wir aussehen, also wenn wir wirklich uns nur darauf reduzieren, wie sehen wir aus, und irgendwie auf ein Bild hinausarbeiten, dann begrenzen wir uns selber ja auch total. Mir wurde immer gesagt, ja, oder ich war irgendwie immer die Blondine. Und dann habe ich angefangen, weil ich irgendwann dachte, okay, wenn mich alle als die Blondine sehen wollen, dann bin ich jetzt halt die Blondine. Also wurden meine Fingernägel pink. Also es war so richtig Klischee und ich habe mich selber in eine Schublade gesteckt, obwohl ich ja eigentlich eine ganze Kommode bin. Weil unter meiner Schublade, in der vielleicht irgendwie die Fake Nails und keine Ahnung, das Glitzer liegt, darunter ist der Atlas und der Zirkel. Oder ich glaube, dass wir damit gar nicht nur die Offenheit zueinander finden, sondern auch zu uns selbst und uns vielleicht auch nochmal ganz neu entdecken.
Absolut richtig.
Also, hast du dich auch nochmal neu entdeckt?
Ja, voll. Und das war halt ein Miteinander ist das passiert. Also mit dieser körperlichen Veränderung habe ich Dingen einfach die Tür geöffnet, habe gesagt, gut, testen wir das mal, probieren wir mal, bin ich das? Ja, nein, weiß ich nicht, dass the shoe fits, so, wir probieren es einfach mal. Und klar, das ist so damit halt noch mehr ins Rollen gekommen, aber ich war vorher auch schon sehr darauf bedacht, mein inneres Gut zu entdecken und irgendwie auch zuzulassen. Weil, wie du ja sagst, das ist ja auch ein System, was auf uns wirkt, diese Außeneinwirkung, die Sozialisierung, diese Klischees. Und das ja, schränkt uns halt auch ein, weil wir dann eben versuchen, etwas zu erfüllen, was wir vielleicht per se gar nicht unbedingt sind. Es kann natürlich auch sein, dass wir das sind, dass andere das schon richtig gelesen haben an uns. Aber in wie vielen Fällen ist das wirklich so? Also es ist ja hammerselten, dass jemand mich anguckt und sagt, du bist das. Und ich sage, oh ja, du hast recht. So, das passiert halt nicht, weil wir uns letztendlich ja eigentlich auch sehr viel besser kennen. aber eben auch nicht alles von uns rauslassen. Und das ist halt so schade. Und auch das würde ja andere wieder inspirieren, wo wir wieder zum Miteinander kommen. Genau, und bei dieser Veränderung war es halt auch ein Miteinander von dem, was sehe ich, was sehen andere, was habe ich rausgelassen bereits, was bin ich noch bereit herauszufinden. Und das nimmt auch bis heute keinen Abriss. Also ich habe irgendwie auch Areale meiner Persönlichkeit, meiner Identität, meiner Sexualität zum Beispiel auch nicht ausleben können, weil ich in diesem Körper gesteckt habe. Sowohl rein körperlich war das nicht möglich und zum anderen psychisch, gesellschaftlich. Also, dass ich halt gewisse Dinge einfach nicht machen konnte. Also ich hätte nicht, was haben wir da als Beispiel? Ich habe einen Burlesque-Workshop besucht nach meiner Abnahme, weil ich das immer an mir entdecken wollte. Wie kann ich meine Weiblichkeit im Tanz ausdrücken? Könnte ich mich sexy ausziehen? Habe ich das Zeug dazu? Das hätte ich halt machen können, ja, aber es wäre mir super schwer gefallen, weil ja, ich war selbstbewusst, aber das hätte ich mich nicht getraut. Und das ist halt die Sache. Da wäre ich halt auch gesellschaftlich nicht, ja, das wäre mir schwer gefallen, mich da so zu zeigen und dann damit zu rechnen, dass Menschen das halt kommentieren, bewerten, abwerten. Deswegen habe ich es gelassen und erst später gemacht, als die Reise dann im Gange war.
Das heißt, du hast jetzt eigentlich auch nochmal neue Facetten an dir entdeckt oder ja auch weiterentwickelt, vielleicht welche, die du schon kanntest, welche, auf die du neugierig warst und die du dann erst so richtig freilassen konntest. Wenn du jetzt so überlegst, wie viel Mia ist noch von der, ich sag mal, Voroperation Mia übrig und wie viel neue Mia sitzt mir gerade gegenüber?
Ich habe da witzigerweise gerade gestern mit meiner Partnerin drüber gesprochen, dass es halt immer super, super wichtig ist, das innere Kind mit an die Hand zu nehmen und das innere Kind auch in jeder Erfahrung mitzunehmen und zu sagen, guck mal, da sind wir jetzt. Und da bin ich sehr aktiv bei, schon seit bestimmt einem Jahrzehnt, dass ich halt versuche, bei jeder Möglichkeit den Abgleich dazu machen, um meine Essenz nicht zu verlieren. Also ich gucke auch immer dahin, wer war ich denn, bevor alles passiert ist, bevor die Hormone quergeschossen sind und ich einfach dieser grundlegende Mensch war. Was ist mir passiert? Wie war ich drauf? Und da gucke ich immer wieder hin. Also ich versuche schon immer ganz dicht an meinem Kern zu bleiben und ich selbst zu bleiben. Und ich würde sagen, bei der gesamten Veränderung ist auf jeden Fall nochmal ein neuer Zweig dazu gekommen, wenn wir das mal so sagen. Also ja, die Interessen waren da, ich konnte die aber nicht so ganz zulassen zum Beispiel, also habe ich es jetzt gemacht und kann das jetzt so als kleinen Orden mit dran stecken an diese Essenz Mia, sagen wir es mal so. Also es ist eine Erweiterung, ja.
Also ich merke schon, nach deiner Operation ging auf jeden Fall so eine ganze Reise los, die auch, auf der du auch immer noch bist oder so ein ganzer Weg. Ich finde das total spannend. Und unser innerer Wert oder wer wir eigentlich sind, ich frage mich auch ganz oft oder ich stelle mir ganz oft vor, was sagen eigentlich FreundInnen über mich? Also wie stellen mich FreundInnen anderen vor, wenn ich nicht im Raum bin und sie nicht über mein Aussehen reden? Also halt nicht sagen können, ja, Tabea die Blonde, Tabea die Schlanke. Und ich frage mich dann immer, was sagen die dann? Oder was würde ich an deren Stelle sagen? Und ich finde, das ist eigentlich für mich so eine kleine Übung, auch zu meinem Kern zu finden. Was würde ich eigentlich über mich sagen? So, wer bin ich? Auf einen Satz reduziert und halt nicht, also reduziert, nicht reduziert, ne, im Sinne von ich reduziere mich, sondern dieser eine Satz, wie wäre der wohl? Wüsstest du einen für dich?
Ich habe 2016, meine ich, eine Ausbildung zum therapeutischen Coach gemacht. Und mein ganz großes Thema war Selbstwert, Selbstliebe. Es wurde mir schon in der ersten Ausbildungswoche klar, dass das bei mir ein großes Ding war. Und wir haben viele Übungen in diese Richtung gemacht, zum Beispiel auch dieses ins Auge schauen, das ist aus meiner Ausbildung. Und wir hatten einen Fragenkatalog, da war das eine der Fragen. Was sagen deine besten Freunde über dich? So, das fand ich auch ganz spannend. Und da ist mir auch klar geworden, die Dinge, die über mich zu sagen sind, klar, sind die auch optischer Natur, aber das hört halt schnell auf, weil du hast einen Menschen schnell optisch beschrieben. Das, was halt wirklich zählt und was auch meine zwischenmenschlichen Bedingungen ja ausmacht, festigt, auf lange Zeit auch bestehen lässt, ist ja, was bringe ich mit? Und das, was ich mitbringe, ist ja nicht, ja, die wiegt 150 Kilo und hat viele Tattoos. das ist dabei, ja, aber das, was mich halt an Menschen bindet, ist halt von einem ganz anderen Wert. Und das ist mir auch immer wieder wichtig, halt zu sagen, das, was uns wertvoll macht, ist ja Charakter, Einstellung, Motivation, Persönlichkeit, Ziele, wie rede ich, wie bin ich, das alles, das macht uns aus. Habe ich irgendwelche Quirks, die lustig sind? Also
ich zum Beispiel, ich hoffe wirklich, dass andere über mich sagen, dass man bei mir das Gefühl hat, dass alle willkommen sind. Also das würde ich mir wünschen, anstatt dass jemand sagt, ja, das ist die Blonde. Und jetzt einfach in dem Moment, in dem ich darüber nachdenke, bin ich so, mache ich das auch wirklich? Also ich finde das auch gerade total schön für mich, als Selbstreflexion zu überlegen, ist das wirklich so? Weil ich finde auch viel, viel wichtiger als irgendwie so das, wie wir aussehen, ist eigentlich das Miteinander, der Umgang mit anderen Menschen, wie gehe ich auf andere zu, wie unterstütze ich sie, bin ich für sie da, was ist so mein Teil in der Gesellschaft oder welchen Part nehme ich ein? Dann letzte Frage. Wir reisen jetzt ein paar Jahre zurück. Was würdest du der Mia mit auf den Weg geben, die vor ihrer Operation steht?
Ich habe witzigerweise vor wenigen Monaten eine Freundin begleitet, die in diese OP gegangen ist. Und die wollte tatsächlich ohne Vorherbilder in die OP. Ich habe gesagt, es geht nicht, ich komme jetzt rum, wir machen jetzt Fotos. Und es ist auch wichtig, das hätte ich mir damals auch auf den Weg gegeben und habe ich zum Glück auch gemacht, das noch einmal wirklich ganz objektiv festzuhalten. Weil, und das habe ich zu ihr auch gesagt, dein Leben wird sich komplett auf 180 Grad wenden. Du wirst auf den Kopf gestellt und ausgeschüttelt und musst dich dann damit beschäftigen, was beim Schütteln rausgefallen ist. Also es ist wirklich umkrempelnd, was passiert. Und ich glaube, ich hätte mir einfach auf die Schulter geklopft und viel Erfolg gesagt. Weil letzten Endes kann dich nichts wirklich auf so eine Veränderung vorbereiten. Du kannst dir nur selbst guten Mut zusprechen und hoffen, dass alles gut läuft, weil die Erfahrungen super unterschiedlich sind. Und ich bin froh, dass es bei mir gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich habe im Internet auch schon Wege beobachtet, wo ich dachte, schade, weil ich irgendwie gesehen habe, dass da der Groschen nicht gefallen ist. Also ja, die optische Veränderung hat stattgefunden, aber dann wurde super negativ über das alte Erscheinungsbild gesprochen und es ist ein Haken hintergesetzt worden. Es wird vom Leben 2.0 gesprochen, von meinem neuen Ich, meinem besseren Ich, und das finde ich immer super traurig. Also das trifft mich auch irgendwie auf einer ganz tiefen Ebene, weil ich mir immer denke, du hättest alles andere erfahren können. Du hättest dich selbst anders erfahren können. Du hättest sagen können, ja, war vielleicht nicht so optimal für mich, aber cool, danke, dass du mich bis dahin getragen hast und dass wir das zusammen machen. Aber so komplett mit sich selbst abzuschließen und zu sagen, ich bin jetzt neu, ich bin jetzt besser, finde ich halt super sad. Und ich versuche immer, wenn ich diesen Rat jemandem geben darf, zu sagen, bleib ganz bei dir, verlier dich nicht. Weil das ist halt super schnell, ist halt super schnell möglich, sich zu verlieren bei sowas. Und das finde ich halt viel, viel wichtiger, dass man sich nicht nur optisch verändert, sondern auch mit der ganzen Erfahrung reift und wächst und in diese neue Art von sich findet. So, und ne, wie man, also wie wir ja hier auch zusammengefasst haben, dass es halt einer von vielen Aspekten von mir ist.
Ich denke nämlich auch, wenn wir erkennen, dass unser Aussehen nur ein Teil von uns ist, dann kann uns auch nicht so erschüttern, wenn sich dieser verändert, weil wir irgendwie älter werden, da haben wir ja ganz wieder ein großes Problem mit. Oder dass viele ja auch sehr viel immer optimieren wollen am Äußeren. Aber ich glaube, wenn wir sehen so, das ist nur ganz wenig von uns, dann genau, kann uns eigentlich nichts erschüttern und wir können nur noch umso schöner von innen aufblühen. Und zum Abschluss gebe ich ja auch immer noch einen Buchtipp mit. Der Body Book Club. Bücher, die zu dem Thema passen. Meg Wolitzer ist seit 2014 eine meiner absoluten LieblingsautorInnen. Ich habe alle Romane von ihr gelesen und jedes einzelne dafür bewundert, wie sie Charaktere zeichnet, die sich super echt anfühlen und Plot-Twists schreibt, die mich immer wieder überrascht haben, aber auch Sinn gemacht haben. Also nicht auf diesem Weg, wir wollten einen Banger zum Schluss haben, deswegen ist jetzt einfach mal Dan Gossip Girl. Eins ihrer Bücher heißt Das ist dein Leben. Es handelt von einer alleinerziehenden Mutter, Dottie, die in den 70er Jahren der absolute Comedian-Star in den USA ist und vor allem mit ihren Witzen über Mehrgewicht zur Queen of Comedy avanciert. Doch so schillernd ist ihr Leben hinter den Kulissen nicht. Ihre Töchter sehen sie häufiger im TV als in ihrer New Yorker Wohnung. Ihnen fällt es schwer, ihr eigenes Selbst als Tochter von Dottie zu entwickeln. Und auch Dottie merkt, dass ihre Witze irgendwann an Beliebtheit verlieren, weil das Bewusstsein für Diskriminierung steigt und weil ihr diese Witze auch selber schaden. Locker geschrieben erzählt der Roman schließlich vom Erwachsenwerden, Körperlichkeit und der weiblichen Identität. Ich habe noch gar nicht Danke gesagt, fällt mir an dieser Stelle auf. Danke mir.
Danke dir.
Dass du von deinem Weg erzählt hast und von all diesen schönen Facetten, Aspekten, das, was dich bewegt und das, was dich ausmacht. Vielen Dank. Und wenn ihr noch mehr von mir hören, sehen und lesen wollt, dann könnt ihr das auf Instagram machen. Da heißt sie Mi Medusa. Mi mit, also M-I-I. Punkt Medusa, wie die Figur aus der griechischen Mythologie. Oder ihr guckt auf YouTube die Serie Talking Bodies, die mir selber vlogmäßig filmt. Und mich findet ihr auf Instagram als I am Tabea Sophia. Da dürft ihr gerne in meine DMs sliden, Feedback geben, Fragen stellen oder euch melden, wenn ihr mir meine Geschirrspülerblende anbringen könnt. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns nächsten Mittwoch. Ciao, ciao.